Diese Entwicklung spielt sich jedoch in einem sozialen Milieu ab, in dem die antikapitalistischen Stimmungen der Massen in stetem Wachstum begriffen sind. Die Vorhut der deutschen Arbeiterklasse hat die russischen Ereignisse von 1917 begeistert verfolgt und hat in ihnen seither die notwendige Perspektive auch der deutschen Geschichte erblickt. Die Hoffnungen, die an die Sozialisierungsversprechungen von 1918 geknüpft waren, die Enttäuschungen, die in den folgenden Jahren daraus entsprangen, dass die ganze Bewegung im Sande verlief, die allmähliche Entfremdung breiter Arbeitermassen von der immer offensichtlicher unter monopolkapitalistischer Führung stehenden Weimarer Republik, die aufreizenden Wirkungen der mit der Krise seit 1929 verknüpften Massenarbeitslosigkeit und so weiter, ließen antikapitalistische Stimmungen entstehen, deren Radius weit über die Arbeiterklasse hinausging. Für die monopolkapitalistische Reaktion entstand also die neue Aufgabe, gerade diese antikapitalistischen Stimmungen der Massen zur Befestigung der eigenen Herrschaft auszunützen, sich auf diese stützend ein reaktionäres Regime neuen Typus zu begründen, in dem die absolut führende Rolle des Monopolkapitalismus auf allen Gebieten des politischen und sozialen Lebens endgültig gesichert sei. Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, diese politische Entwicklung Deutschlands auch nur skizzenhaft zu schildern. Wir mussten auf diese politischen und sozialen Momente nur darum hinweisen, damit die in den späteren detailliert philosophischen Betrachtungen geschilderten und analysierten Weltanschauungstendenzen sich richtig von ihren sozialen Grundlagen abheben können. Wenn man bloß die oben angegebene Aufgabe nimmt, nämlich das Umschlagenlassen antikapitalistischer Massenströmungen, ja Massenbewegungen, in die absolute Herrschaft sans phrase des Monopolkapitalismus, womit eng verbunden die Aufgabe gestellt ist, die an sich verständliche und berechtigte Empörung breiter Massen über das imperialistische Friedensdiktat von Versailles in einen aggressiv-imperialistischen Chauvinismus umschlagen zu lassen, so ist es klar, dass zur selbst rein demagogischen Vereinigung solcher einander widerstrebenden Tendenzen nur eine radikal irrationalistische Weltbetrachtung geeignet ist. Es ist auch ohne weiteres ersichtlich, dass der hier benötigte, lange vorbereitete, in der nationalsozialistischen Weltanschauung sich vollendende Irrationalismus qualitativ vom Irrationalismus von vor und nach 1848 verschieden sein muss. Natürlich spielt bei der besonderen Empfänglichkeit des deutschen Bürgertums für den Irrationalismus in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, dessen Erziehung durch die alten Irrationalismen, eine nicht unbeträchtliche Rolle. Wenn wir aber die vehemente und massenhafte Verbreitung der neuen faschistischen Nuance gesellschaftlich verstehen wollen, müssen wir auf einige neue sozialideologische Phänomene hinweisen. Dabei stößt man in erster Linie auf eine Verwandlung in der Arbeiterklasse. Es ist auffallend, dass diese gegen die Vernunft gerichtete Tendenz breite Massen ergreift, auch erhebliche Teile der Arbeiterklasse, und dass Argumente, die an den Arbeitern bisher wirkungslos abgeprallt sind, bei ihnen jetzt eine bereitwillige Empfänglichkeit finden. Denn für die Massen wird die Frage von Vernunft oder Irrationalität noch schärfer als Lebensfrage und nicht als bloß theoretisches Problem gestellt als für die Intelligenz. Die großen Fortschritte der Arbeiterbewegung, die klare Perspektive auf erfolgreiche Kämpfe zur Besserung der Lage, auf absehbaren Sturz des Kapitalismus, haben die Arbeiterklasse dazu geführt, in ihrem eigenen Leben, in ihrer eigenen historischen Entwicklung etwas Vernünftiges und Gesetzmäßiges zu sehen. Jeder erfolgreiche Tageskampf, jede Abwehr der Reaktion, zum Beispiel zur Zeit der Sozialistengesetze, hat diese Weltanschauung in ihnen verstärkt, hat sie zur überlegenen Verachtung der damals plumpen, religiös-irrationalistischen Propaganda des reaktionären Lagers erzogen. Mit dem Sieg des Reformismus, mit der Teilnahme der Reformisten am Weimarer System, hat sich diese Lage im Kern geändert. Schon die Vorstellung der Vernünftigkeit erhielt einen gründlich geänderten Akzent. Bernstein hatte bereits den revolutionären Kampf um die sozialistische Gesellschaft, um das Endziel, als utopisch herabzusetzen versucht und diesen Bestrebungen die platte und philisterhafte realpolitische Vernünftigkeit des Kompromisses mit der liberalen Bourgeoisie, der Anpassung an die kapitalistische Gesellschaft gegenübergestellt. Seit die Sozialdemokratie regierende Partei geworden ist, herrscht in ihr, in ihrer Propaganda und vor allem ihren Taten, diese realpolitische Vernünftigkeit. Diese Propaganda mischte sich in den ersten Revolutionsjahren mit demagogischen Versprechungen der baldigen Sozialisierung, der Verwirklichung des Sozialismus auf diesem vernünftigen Weg. Im Gegensatz zu dem unvernünftigen Abenteurertum, zur irrealen Katastrophenpolitik der Kommunisten. Die relative Stabilisierung macht die Herrschaft der Bernsteinschen Vernunft in Theorie und Praxis des Reformismus zu einer absoluten. Und die Linie dieser realpolitischen Vernünftigkeit wurde in der Epoche der großen Weltwirtschaftskrise vom herrschenden Reformismus mit eiserner Energie aufrechterhalten. Vernunft bedeutet also praktisch für die Massen, bei Lohnherabsetzung nicht zu streiken, sondern sich diesen zu fügen. Bei Verminderung der Arbeitslosenunterstützung, bei Ausscheidung immer größerer Massen aus dem Kreis der Unterstützungsberechtigten, sich jeder Demonstration, jedes energischen Schrittes zu enthalten. Vor den blutigsten faschistischen Provokationen auszuweichen, sich zurückzuziehen, die Kraft der Arbeiterklasse, ihre Beherrschung der Straße nicht zu verteidigen, sondern, wie Dimitrov diese Politik richtig charakterisierte, der Gefahr so zu entgehen, dass man die Bestie nicht reizt. So hat die reformistische Vernunft die Arbeiterklasse nicht nur in den Kämpfen gegen den imperialistischen Kapitalismus, gegen den sich zur Machteroberung rüstenden Faschismus praktisch widerstandsunfähig gemacht, sondern sie hat auch die alte Überzeugung von der Vernünftigkeit der historischen Entwicklung, die durch richtig geführte Kämpfe zur Verbesserung der täglichen Lage der Arbeiterklasse und letzten Endes zu ihrer vollständigen Befreiung führt, kompromittiert und zersetzt. Die von den Reformisten betriebene Propaganda gegen die Sowjetunion hat diese Entwicklung noch darin verstärkt, dass der Heroismus der russischen Arbeiterklasse als unnütz, zweckwidrig, ergebnislos dargestellt wurde. Diese Entwicklung hat in der Arbeiterklasse selbst verschiedene Konsequenzen. Eine verhältnismäßig große Vorhut wendet sich vom Reformismus ab, um die alten Traditionen des Marxismus in der neuen, dem imperialistischen Zeitalter gemäßen Form, in der des Leninismus, weiterzubilden. Eine breite Schicht erstarrte auf dem Niveau dieser realpolitischen Vernünftigkeit und wurde praktisch unfähig, gegen den Faschismus wirksam zu kämpfen. Es gab aber eine verhältnismäßig beträchtliche Masse, besonders unter den jungen, infolge der verzweifelten Krisenlage von Ungeduld geladenen Arbeitern, bei denen diese Entwicklung eine Erschütterung ihres Glaubens an die Vernunft überhaupt, an die revolutionäre Vernünftigkeit der historischen Entwicklung, an die innige Verknüpfung und Zusammengehörigkeit von Vernunft und Revolution hervorgebracht hat. In dieser Schicht war also gerade infolge ihrer theoretischen und praktischen Erziehung durch den Reformismus angesichts der Krise eine Bereitwilligkeit da, in ihre Weltanschauung die modernen Tendenzen der Antivernünftigkeit, die Verachtung von Vernunft und Wissenschaft aufzunehmen, sich dem Wunderglauben des Mythos hinzugeben. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass solche erbitterten Jungarbeiter zu Lesern und Verehrern von Nietzsche und Spengler geworden wären. Da aber der Gegensatz von Verstand und Gefühl für die Massen aus dem Leben selbst herausgewachsen zu sein schien, musste in ihnen auch ideologisch eine Empfänglichkeit für diese Lehre entstehen. In der Intelligenz und im Kleinbürgertum handelt es sich um eine andere Art von Wandlung, die aber in ihren Folgen für die Empfänglichkeit dem faschistischen Irrationalismus gegenüber ebenso wichtig wurde. Die Verzweiflung als Massenstimmung und, eng verbunden mit ihr, die Leichtgläubigkeit, das Erwarten rettender Wunder. Die allgemeine Verbreitung der Verzweiflungsideologie in Deutschland ist ohne Frage in erster Linie eine Folge des verlorenen Krieges, des Versailler Friedens, des Verlustes der nationalen und politischen Perspektive, die in diesen Kreisen, bewusst oder unbewusst, an den Sieg des deutschen Imperialismus geknüpft war. Der ungeheure, weit über die Kreise der philosophisch Interessierten hinausgehende Erfolg Spenglers ist ein deutliches Kennzeichen dieser Stimmung. Die Enttäuschungen der Periode der Weimarer Republik, und zwar sowohl bei den Rechten, die eine Restauration, wie bei den mehr linksgerichteten, die eine demokratische, ja sozialistische Erneuerung Deutschlands erhofften, mussten diese Stimmungen noch verstärken, die dann in der großen Wirtschaftskrise 1929 ihren Gipfelpunkt erreichten. Die objektiven Grundlagen dieser Stimmungen sind also ökonomischen, politischen und sozialen Charakters. Wenn man jedoch ihre vehemente, so gut wie widerstandslose Verbreitung untersucht, so kann man darin die wichtige Rolle der ideologischen Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg unmöglich verkennen. Und zwar sowohl in positiver wie in negativer Hinsicht. Negativ spielt die soziale Hilflosigkeit und Unselbstständigkeitsideologie des in der Atmosphäre des Obrigkeitsstaates erzogenen Deutschen eine außerordentlich wichtige Rolle. Indem der durchschnittliche Deutsche, mag er in seinem Fach, worunter auch Philosophie, Kunst und so weiter inbegriffen ist, noch so tüchtig, sogar hervorragend sein, alle, auch für seine Existenz, maßgebende Entscheidungen von oben, von den berufenen Führern, der Armee, der Politik, der Wissenschaft, erwartet, indem es völlig außerhalb seines Gesichtskreises liegt, seine eigenen Stellungnahmen als mitbestimmende Momente des politischen, ökonomischen und so weiter Lebens zu betrachten. Blieb er nach dem Zusammenbruch des Hohenzollern-Regimes in einem hilflos desorientierten Zustand und erwartete dessen Besserung stets nur teils von den alten bewährten Führern, teils von einer neu entstandenen Führergarnitur. Und das allmählich evident gewordene Versagen aller ließ ihn in einem völlig verzweifelten Zustand zurück. Diese Verzweiflung ist jedoch mit der Erwartung eines neuen Führers verknüpft. Sie hat im Durchschnitt keine Intention auf selbstständige Abwägung der Lage, auf selbstständiges Handeln hervorgebracht. Positiv werden die Stimmungen, die den faschistischen Massenbetrug ermöglichen, dadurch stimuliert, dass sich die agnostizistischen, pessimistischen Weltanschauungstendenzen auswirken, deren ausführliche Analyse wir später geben werden. Ihr gemeinsames Kennzeichen ist, dass der Pessimismus, die Verzweiflung, das normale moralische Verhalten zu den Problemen der Gegenwart ist. Natürlich nur für die geistige Elite. Der Pleb mag an Fortschritt glauben. Sein Optimismus ist minderwertig, ruchlos, wie schon Schopenhauer bestimmte. In solcher Beziehung bewegt sich die deutsche Weltanschauung der imperialistischen Periode, wie wir sehen werden, von Nietzsche bis Spengler und später in der Weimarer Zeit von Spengler bis zum Faschismus. Wenn wir diese weltanschauliche Vorarbeit der deutschen Philosophie seit Schopenhauer und Nietzsche betonen, so könnte dagegen eingewendet werden, dass es sich um esoterische, nur in ganz engen Kreisen verbreitete Lehren handelt. Wir glauben dagegen, dass man die indirekte, unterirdische Massenwirkung der bisher analysierten neumodischen, reaktionären Ideologien nicht unterschätzen darf. Diese Wirkung beschränkt sich nicht auf den unmittelbaren Einfluss der von den Philosophen verfassten Bücher selbst, obwohl man nicht außer Acht lassen soll, dass die Auflagen der Werke Schopenhauers und Nietzsches sicherlich viele Zehntausende erreichen. Aber über Universitäten, Vorträge, Presse und so weiter greifen diese Ideologien auch auf die breitesten Massen über, selbstverständlich in vergröberter Form. Dadurch wird jedoch ihr reaktionärer Inhalt, ihr letzthiniger Irrationalismus und Pessimismus eher verstärkt als abgeschwächt, da die Kerngedanken die Vorbehalte stärker beherrschen. Die Massen können durch solche Ideologien intensiv vergiftet sein, ohne dass ihnen die unmittelbare Quelle der Vergiftung je zu Gesicht gekommen wäre. die nietzschische Barbarisierung der Instinkte, seine Lebensphilosophie, sein heroischer Pessimismus und so weiter sind notwendige Produkte der imperialistischen Periode, und die durch Nietzsche veranlasste Beschleunigung dieses Prozesses konnte sich auch bei Tausenden und Abertausenden auswirken, denen nicht einmal der Name Nietzsches bekannt war. Diese Momente verstärkten jedoch bloß die Bereitschaft für eine Weltanschauung der Verzweiflung. Was an ihr den alten, ähnlichen Tendenzen gegenüber neu ist, wächst aus der Lage Deutschlands zwischen den zwei imperialistischen Weltkriegen heraus. Der wichtigste Unterschied zwischen Vorkriegs- und Nachkriegszeit ist zweifellos die starke Erschütterung und später das fast vollständige Verlorengehen der Sicurität, der sozialen und individuellen Existenz in den Mittelschichten, in erster Linie in der Intelligenz. War man vor dem ersten imperialistischen Krieg Pessimist, vor allem in Bezug auf die Kultur, so hatte dieses Verhalten einen geruhsam kontemplativen Charakter, ohne irgendwelche Intention auf ein mögliches Handeln. Da dem Einzelnen die eigene Existenz als materiell und sozial, als geistig und menschlich gesichert erschien, konnten die weltanschaulichen Stellungnahmen so gut wie rein theoretisch bleiben, ohne wesentlichen Einfluss auf die Lebensführung, auf die innere Lebenshaltung der Beteiligten. Das Aufhören der Sekurität, die ständige Gefährdung der inneren wie äußeren Existenz, lässt diesen irrationalistischen Pessimismus ins Praktische umschlagen. Wir meinen dabei nicht, dass die Weltanschauung nunmehr unmittelbar Handlungen hervorrufen muss, sondern bloß, dass sie einerseits von der persönlich empfundenen Gefährdung der jeweiligen Einzelexistenz ausgeht und nicht nur von der Kontemplation einer objektiven Kulturlage. Und andererseits, dass der Weltanschauung gegenüber praktische Anforderungen gestellt werden, wenn auch in der Form, dass aus der Struktur der Welt ontologisch die Unmöglichkeit des Handelns abgeleitet wird. Jedenfalls erweisen sich die alten Formen des Irrationalismus als ungeeignet, diese Fragen zu beantworten. Und hier zeigt sich die Notwendigkeit, worauf wir im Folgenden wiederholt zurückkehren werden, dass die Demagogie des Faschismus, so viel sie auch formell wie inhaltlich von der Ideologie der Reaktion alten Types übernimmt, sich in ihrer Methode auf die neueren, im Imperialismus entstandenen Ideologien orientiert, von ihnen alles Intime, geistig Hochstehende abstreift und den Rest in eine resolute und grobe Form der Volksverführung verwandelt. Hitler und Rosenberg tragen alles, was über irrationalen Pessimismus von Nietzsche und Dilthey bis Heidegger und Jaspers auf den Lehrstühlen in den intellektuellen Salons und Cafés gesprochen wurde, auf die Straße. Wir werden sehen, wie viel dabei in den wesentlichen Inhalten von der besonderen Methodologie dieser Entwicklung aufbewahrt bleibt, trotz oder wegen der demagogischen Vergröberung durch die nationalsozialistische Weltanschauung. Ihr massenpsychologischer Ausgangspunkt ist eben diese Verzweiflung, diese aus der Verzweiflung entspringende Leichtgläubigkeit und Wundererwartung der Massen, darunter auch der geistig höchst qualifizierten Intelligenz. Dass die Verzweiflung das sozialpsychologische Verbindungsglied zwischen dem Nationalsozialismus und den breiten Massen gewesen ist, zeigt, dass der wirkliche Aufschwung der Bewegung, ihr wirkliches Eindringen in die Massen, mit der Wirtschaftskrise von 1929 einsetzt. Mit dem Zeitpunkt also, zu dem die anfangs allgemein weltanschauliche Verzweiflung, die allmählich immer konkretere gesellschaftliche Formen annimmt, in eine massive Gefährdung der individuellen Existenz umschlägt, zu dem deshalb die früher festgestellten Intentionen auf das Praktische die Möglichkeit ergeben, die weltanschauliche Verzweiflung in den Dienst einer verzweifelt abenteuerlichen Politik zu stellen. Diese Politik benutzt nun die alten, von der Weimarer Demokratie kaum angetasteten, obrigkeitlichen, servilen Instinkte der Deutschen. Die Methode der Unterwerfung muss aber eine neue sein, weil es sich jetzt zum ersten Mal in der deutschen Geschichte nicht um die Folgsamkeit einer angestammten legitimen Macht gegenüber handelt, auch nicht um die bloße Restauration einer solchen, sondern um den Anschluss an einen radikalen Umsturz, an eine Revolution, wie sich der Nationalsozialismus besonders anfangs und auch später in Krisenzeiten mit Vorliebe nannte. Dieser nicht legitime revolutionäre Charakter der faschistischen Macht ist eines der Motive, weshalb er methodologisch den Anschluss an weltanschauliche Typen von Nietzsches Art und weniger an die reaktionäre Ideologie alten Schlages suchen muss. Freilich ist die faschistische Demagogie sehr vielfältig. Sie versucht simultan mit der Beteuerung ihres revolutionären Charakters auch an die möglichen Legitimitätsinstinkte zu appellieren. Man denke an die Rolle Hindenburgs in der Übergangszeit, an die formell legale Art der Machtergreifung und so weiter. Die Verzweiflung würde aber allein als sozialpsychologisches Verbindungsglied nicht ausreichen. Sie muss, gerade in ihrer Intention auf das Praktische, die von uns bereits erwähnte Leichtgläubigkeit und Erwartung von Wundern in sich als Momente enthalten. Diese Verbindung ist tatsächlich da und nicht zufälligerweise. Denn je größer die Verzweiflung persönlich wird, je mehr in ihr das Gefühl der Gefährdung der individuellen Existenz zum Ausdruck kommt, desto mehr müssen im Durchschnitt unter den gesellschaftlichen und geistig-moralischen Entwicklungsbedingungen Deutschlands Leichtgläubigkeit und Wundererwartung aus ihr erwachsen. Seit Schopenhauer und besonders seit Nietzsche zersetzt der irrationalistische Pessimismus die Überzeugung, dass eine objektive Außenwelt vorhanden ist, dass ihre unbefangene und gründliche Erkenntnis einen Ausweg aus jener Problematik, die die Verzweiflung hervorruft, weisen könnte. Die Erkenntnis der Welt verwandelt sich hier immer stärker in eine steigende willkürliche Weltauslegung. Diese philosophische Tendenz erhöht naturgemäß das alles von der Obrigkeit erwartende Verhalten dieser Schicht, denn es handelt sich für sie auch im Leben nicht um eine sachliche Analyse sachlicher Zusammenhänge, sondern um eine Auslegung von Entscheidungen, deren Motive unbekannt bleiben müssen. Und es ist auch ohne weiteres klar, dass hier eine der sozialpsychologischen Quellen der Wundererwartungen ist. Die Lage mag verzweifelt sein, aber das gottbegnadete Genie, Bismarck, Wilhelm II., Hitler, wird schon durch schöpferische Intuition einen Ausweg finden. Es ist weiter auch klar, dass je gefährdeter die Sekurität ist, je unmittelbarer die individuelle Existenz selbst auf dem Spiele steht, diese Leichtgläubigkeit, dieses Wundererwarten, desto intensiver werden. Es handelt sich also hier um eine alte, traditionelle Schwäche der deutschen Mittelschicht, deren Umkreis von der nietzscheschen Philosophie bis zur Psychologie des durchschnittlichen Verhaltens der Bierfüllister reicht. Wenn man also oft die erstaunte Frage hört, wie große Massen des deutschen Volkes den kindischen Mythos von Hitler und Rosenberg mit Glauben in sich aufnehmen konnten, so kann man historisch zurückfragen, wie konnten die gebildetsten und intellektuell höchststehenden Männer Deutschlands an den mythischen Willen Schopenhauers, an die Verkündungen des nietzscheschen Zarathustra, an die Geschichtsmythen vom Untergang des Abendlandes glauben? Und man komme nicht damit, dass das intellektuelle und künstlerische Niveau von Schopenhauer und Nietzsche doch unvergleichlich höher stehe als die grobe und widerspruchsvolle Demagogie von Hitler und Rosenberg. Denn wenn ein philosophisch und literarisch gebildeter Mensch, der die Nuancen der Umarbeitung Schopenhauers durch Nietzsche erkenntnistheoretisch verfolgen kann, der die Nuancen seiner Kritik der Dekadenz mit ästhetischem und psychologischem Kennertum zu würdigen versteht, sich dennoch zum Zarathustra-Mythos, zum Mythos vom Übermenschen, zum Mythos der Wiederkehr des Gleichen glaubend verhält, so ist das im Grunde genommen schwerer verständlich, als wenn ein wenig gebildeter Jungarbeiter der nie oder nur vorübergehend in einer Parteiorganisation war, der nach Beendigung seiner Lehrlingszeit auf die Straße geworfen wurde, in seiner Verzweiflung daran glaubt, dass Hitler den deutschen Sozialismus verwirklichen werde. Auch hier gilt, was seinerzeit Marx über die zynischen Lehren der klassischen Ökonomie gesagt hat. Dass die Lehren nicht aus den Büchern in die Wirklichkeit, sondern aus der Wirklichkeit in die Bücher gekommen sind. Die Tatsache, ob in einer bestimmten Zeit, in bestimmten Gesellschaftsschichten die Atmosphäre einer gesunden und nüchternen Kritik oder die des Aberglaubens, des Wundererwartens, der irrationalistischen Leichtgläubigkeit herrscht, ist keine Frage des intellektuellen Niveaus, sondern des sozialen Zustandes. Selbstverständlich spielen dabei die vorangegangenen und wirksam gewordenen Ideologien eine nicht unwichtige Rolle, indem sie die Tendenzen zur Kritik oder die zur Leichtgläubigkeit bestärken oder abschwächen. Aber man vergesse nicht, dass die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit einer gedanklichen Tendenz ebenfalls aus der Wirklichkeit in die Bücher und nicht aus den Büchern in die Wirklichkeit gelangt. Die Geschichte lehrt uns, dass Epochen der besonders gesteigerten Leichtgläubigkeit, des Aberglaubens, des Wundererwartens keineswegs immer die einer besonders niedrig stehenden Zivilisation sein müssen. Ganz im Gegenteil. Wir sehen eine solche Tendenz im ausgehenden Altertum auf dem Höhepunkt der griechisch-römischen Zivilisation, zur Zeit der größten Ausbreitung der alexandrinischen Gelehrsamkeit. Und wir sehen, dass in dieser Periode keineswegs bloß die ungebildeten Sklaven oder kleinen Handwerker, die Träger der Ausbreitung des Christentums, am empfänglichsten für den Wunderglauben waren, sondern dass bei hochbegabten und hochgebildeten Gelehrten und Künstlern dieses Zeitalters, bei Plutarch oder Apuleius, bei Plotin oder Porphyrios, Leichtgläubigkeit und Aberglauben ebenso vorhanden waren. Freilich mit einem ganz anderen Inhalt, literarisch höher stehend, intellektuell raffinierter, gebildeter. Und, um nur noch ein bezeichnendes Beispiel anzuführen, der Höhepunkt des Hexenwahnsinns ist keineswegs die finsterste Zeit des Mittelalters, sondern der große krisenhafte Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, das Zeitalter Galileis und Keplers. Auch hier kann man feststellen, dass viele der bedeutendsten Geister der Epoche von verschiedenen Formen des Aberglaubens nicht frei waren. Man denke nur an Francis Bacon, an Jakob Böhme, an Paracelsus und so weiter. Das gemeinsame solcher Zeitalter des sozialen Wahnsinns, des ins Extreme gesteigerten Aberglaubens und Wunderglaubens, liegt darin, dass es immer Zeitalter des Untergangs einer alten Gesellschaftsordnung, einer seit Jahrhunderten eingewurzelten Kultur und zugleich Epochen der Geburtswehen des Neuen sind. Diese allgemeine Unsicherheit des kapitalistischen Lebens erhielt in den deutschen Krisenjahren eine Steigerung, die einen Umschlag ins qualitativ Neue und Besondere bedeutete, der dieser Empfänglichkeit eine bis dahin nie vorhandene Massenausbreitung verlieh, und diese Empfänglichkeit wurde vom Faschismus in der rücksichtslosesten Weise ausgebeutet. Was für gedankliche Formen diese demagogische Ausbeutung der verzweifelten Lage breitester Schichten des deutschen Volkes konkret annimmt, wird später geschildert und zergliedert werden. Erst dort, in der konkreten Analyse, kann es wirklich sinnfällig werden, wie die faschistische Demagogie und Tyrannei nur die äußerste Aufgipfelung eines langen, anfangs als unschuldig, fachphilosophisch oder höchstens weltanschaulich erscheinenden Prozesses war, der Zerstörung der Vernunft. Dieser Prozess, dessen Anfänge im feudal-restauratorischen, reaktionär-romantischen Kampf gegen die französische Revolution zu suchen sind und dessen Aufgipfelung, wie wir gesehen haben, in der imperialistischen Periode des Kapitalismus erfolgt, ist keineswegs bloß auf Deutschland beschränkt. Sowohl seine Ursprünge wie seine hitlersche Erscheinungsform, wie sein Weiterleben in unserer Gegenwart haben ökonomisch-sozial internationale Wurzeln und die irrationalistische Philosophie tritt deshalb ebenfalls international auf. Wir haben jedoch in der Einleitung sehen können, dass sie nirgends jene teuflische Wirksamkeit erreichen konnte, wie eben im Deutschland Hitlers. Dass sie mit sehr seltenen Ausnahmen nirgends jene Hegemonie erlangte, wie schon vorher in Deutschland, und zwar nicht nur im deutschen, sondern auch im internationalen Maßstabe. Darum war es notwendig, in diesem Kapitel jene gesellschaftlich-geschichtlichen Tendenzen kurz aufzuzeigen und zu analysieren, die aus Deutschland eine solche Heimat, ein solches Zentrum der Vernunftfeindlichkeit gemacht hat. Darum muss ich die folgende Darstellung der philosophisch-geschichtlichen Bestrebungen, mit wenigen Ausnahmen wie Kierkegaard oder Gobineau, auf die deutsche Entwicklung beschränken. Sie und nur sie hat bis jetzt zu einem Hitlerismus geführt. Und darum, glauben wir, ist unsere Beschränkung auf die Darlegung der Geschichte des Irrationalismus in Deutschland keine Abschwächung des Internationalismus, sondern seine Steigerung. Sie ist ein Dicite Moniti, oder wie auch immer die Betonung sein mag, das mögen die Lateinkennerinnen unter den Hörern entscheiden. Sie ist ein Dicite Moniti, ein, was da heißt, lernet, die ihr gewarnt seid, an die denkenden Menschen aller Völker. Eine Warnung, dass es keine unschuldige, keine bloß akademische Philosophie gibt, dass immer und überall objektiv die Gefahr vorhanden ist, dass irgendein Weltbrandstifter aus dem philosophischen Gehalt unschuldiger Salongespräche, Kaffeehausunterhaltung, Kathedervorträge, Feuilletons, Essays und so weiter wieder ein verzehrendes Feuer à la Hitler entfacht. Mit den veränderten Umständen der heutigen Weltlage, mit ihren weltanschaulichen Folgen, befassen wir uns im Nachwort. Sie zeigen tiefgreifende Unterschiede zwischen der ideologischen Vorbereitung des Zweiten und der des Dritten imperialistischen Weltkrieges. Es scheint aus Gründen, die an ihrer Stelle auseinandergesetzt werden, dass der Irrationalismus schlechthin heute nicht jene führende Rolle spielt wie zur Zeit der Organisation des Zweiten Weltbrandes. Heute, zur Ergänzung, zur Erläuterung, das Buch von Georg Lukács wurde 1955 herausgegeben. Wir werden aber zeigen, dass der Irrationalismus noch immer eine sozusagen weltanschauliche Atmosphäre der neuen Kriegspropaganda bildet, wenigstens in ihr eine nicht unwichtige Rolle spielt. Die hier beabsichtigte Warnung zum Lernen aus der Vergangenheit hat also durch die gegenwärtigen, vielfach veränderten Umstände ihre Aktualität keineswegs verloren. Umso weniger, als eine ganze Reihe der Momente, die im klassischen Irrationalismus an der Hitlerzeit ausschlaggebend waren, als da sind Agnostizismus, Relativismus, Nihilismus, Hang zur Mythenbildung, Kritiklosigkeit, Leichtgläubigkeit, Wundererwarten, Rassenvorurteile und Rassenhass und so weiter und so weiter und so weiter. Nochmal den Satz von vorn. Umso weniger als eine ganze Reihe der Momente, die im klassischen Irrationalismus in der Hitlerzeit ausschlaggebend waren, auch in der weltanschaulichen Propaganda des Kalten Krieges eine unverminderte, zuweilen sogar gesteigerte Rolle spielen. Um die Höherentwicklung oder Zerstörung der Vernunft geht deshalb auch heute, weltanschaulich, die Hauptauseinandersetzung zwischen Fortschritt und Reaktion, wenn die Kämpfe sich auch mit anderen unmittelbaren Inhalten und Methoden abspielen, als zur Zeit des Hitlerismus. Darum glauben wir, dass die Bedeutung einer Geschichte der Grundprobleme des Irrationalismus auch heute weit über das bloß Historische hinausweist. Aus der Lektion, die Hitler der Welt gab, sollte jeder Einzelmensch wie jedes Volk versuchen, etwas für sein eigenes Heil zu lernen. Und diese Verantwortung besteht besonders zugespitzt für die Philosophen, die verpflichtet wären, über Existenz und Entwicklung der Vernunft nach Maßgabe ihres realen Anteils an der gesellschaftlichen Entwicklung zu wachen. Damit soll ihre reale Bedeutung in der gesellschaftlichen Entwicklung nicht überschätzt werden. Sie haben diese ihre Pflicht innerhalb und außerhalb Deutschlands versäumt Und wenn sich auch bis jetzt die Worte von Mephistopheles über den verzweifelten Faust, Zitat, verachte nur Vernunft und Wissenschaft, der Menschen allerhöchste Kraft, so hab ich dich schon unbedingt. Zitat Ende. Also wenn sich auch diese Worte über den verzweifelten Faust von Mephistopheles nicht überall verwirklicht hat, so bedeutet dies, wenn keine Wendung erfolgt für kein anderes Land der imperialistischen Ökonomie, für keine andere bürgerliche Gedankenkultur im Zeichen des Irrationalismus, die geringste Garantie dagegen, dass sie morgen nicht von einem faschistischen Teufel geholt werden, gegen den selbst Hitler vielleicht nur ein stümperhafter Anfänger gewesen ist. Die Beschränkung der Analyse auf die deutsche Entwicklung, auf die deutsche Philosophie, will also gerade dieses Dicite Moniti unterstreichen. Dicite Moniti. Das heißt, lernet, die ihr gewarnt seid.